Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
In unserer Gesellschaft, in unserem Mainstream, auch in unserem wirtschaftlichen Umfeld gibt es ja viel mehr künstliche Zyklen als natürliche. Und meine Erfahrung ist, dass wir Frauen stärker darunter leiden, wenn wir diese Rhythmen nicht leben können.
Herzlich willkommen bei Folge 39 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jadeflower Academy. In dieser Episode begrüße ich Veronika Lamprecht, Gründerin der Gaia Akademie. Ihr Wirken ist sehr nahe am Ayurveda und faszinierend. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Rhythmen der Natur und die Kräfte, die in unterschiedlichen Zeitqualitäten auf uns wirken, genau zu erforschen und dieses Wissen mit der Gaia Akademie weiterzugeben. Sie spricht dabei von 8 Zeitqualitäten, die wir als Schöpfungszyklen für uns nutzen können. Für unser Menschsein, aber auch für Prozesse und berufliche Projekte. Im Interview erfährst du, welche Zeitqualitäten es gibt und welche Fragen du dir stellen kannst, um mit ihnen zu arbeiten. Du darfst dich auf viele praktische Beispiele und Impulse für deinen Alltag freuen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, liebe Veronika. Ich freue mich, dass du im Podcast bist bei mir.
Danke für die Einladung.
Wir sitzen jetzt bei euch am Traunsee mit Seeblick und es ist einmal ganz besonders, wenn man sie live sieht zum Interview. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ich möchte starten mit einem Zitat von deiner Website. Innerhalb eines Jahres durchläuft die Natur in Mitteleuropa 4 Jahreszeitqualitäten, die mit 8 unterschiedlichen Kräften auf uns wirken. Dies stellt einen gesamten Schöpfungszyklus dar, der sich aus sich selbst heraus erneuert. Wir Menschen sind untrennbarer Teil davon, durchlaufen in unseren Entwicklungen mit unseren Projekten, Prozessen ebenfalls diese Phasen. Gehen wir mit diesen Qualitäten, sind wir in Resonanz mit der vollen Lebensenergie. Ein Flow entsteht, wir kommen in unsere größte Kraft, erleben Glück, Lebensfreude und Verbundenheit. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt, der so nahe am Ayurveda ist, dass wir in Verbindung sind mit den natürlichen Zyklen. Und du hast daraus das Gaia-Prinzip, wie soll man sagen, erschaffen, erfunden, entdeckt. Und auch mit deinem Buch Natürlich erfolgreich leben und wirtschaften nach dem Gaia-Prinzip zugänglich gemacht. Und meine erste Frage an dich wäre, dass du uns mal erklärst, was bedeutet das eigentlich, das Gaia-Prinzip?
Ja, danke. Das Gaia-Prinzip, jetzt nehme ich ein Zitat von einem Kollegen, einem Innovationsmanager, der hat das einmal so gesagt, das Gaia-Prinzip ist wie ein Blueprint der Natur. Und zwar im Speziellen der natürlichen Zyklen. Es ist ja so, dass wir nichts erfunden haben. Wir haben nur genau beobachtet, und die Quelle bin ich, also ich habe genau beobachtet über Beschäftigung mit alten Kulturen, mit indigenen Kulturen, wie haben denn die da? Und habe einfach festgestellt, dass es, die 4 Jahreszeiten sind eh bekannt, aber dass es eigentlich 8 Zeitqualität gibt, also dass sich die 4 Jahreszeiten noch einmal, wenn man genauer hinschaut, unterteilen und dass die ganz einzigartige Qualitäten haben. Und wenn ich mit denen bewusst mitgebe, und das habe ich mitgehe und das habe ich ganz lang auf der persönlichen Ebene gemacht, dann findet sowas wie eine Ermächtigung statt. Also ich habe richtig gemerkt, wie so mein persönliches Reifen so, wie soll ich sagen, es hat sich so richtig fortgesetzt und vertieft, so nachhaltig vertieft, wie es mir gelungen ist, wirklich regelmäßig mit diesen verschiedenen Rhythmen mitzugehen. Es ist auch ganz praktisch, ja, wenn ich alle 6 Wochen mich mit Zeitqualität und mit meiner persönlichen Entwicklung beschäftige, wo stehe ich gerade, was ist in der Vergangenheit passiert, mit was will ich weitergehen, dann ist das ein Reflexionsraum, und wenn man den jahrelang macht, dann verändert der. Ja, die Themen kommen immer wieder, aber auf einer anderen Ebene. Und irgendwann habe ich den Wunsch gehabt, das nicht nur auf der persönlichen Ebene wirksam werden zu lassen, sondern einen größeren Raum zu finden. Für meine Arbeit damals im Stadtmarketing habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich wende mich der Wirtschaft zu und habe versucht, dann eine Sprache zu finden mit Kollegen, Kolleginnen zusammen, um dieses alte Wissen in eine neue Sprache, neue Form zu bringen und auch auf Projektentwicklung, auf Organisationsentwicklung, auf Teamentwicklung umzulegen. Warum auch? Deshalb, weil ich damals auch die Ausbildung zur Nachhaltigkeitsmanagerin gemacht habe. Das heißt, mir ist immer ganz wichtig, dass meine persönliche Entwicklung auch ein gesellschaftlicher Beitrag ist. Und das über Projektentwicklung, Prozessentwicklung, Organisationsentwicklung, Leadership abzubilden, schafft einen größeren Wirkungsraum. Und das haben wir dann Gaia-Prinzip genannt, also diese Verbindung von persönlicher Entwicklung und beruflicher Entwicklung.
Ich bin schon so gespannt, was du gleich erzählen wirst. Bei uns ist ja der Fokus sehr auf der persönlichen Ebene und wie kann man das Wissen in den Alltag holen. Und es sind aber, ich weiß, dass ganz viele Hörerinnen auch dabei sind, in Führungspositionen oder selber Unternehmerinnen sind. Oder auch, es ist ja so, dass man als Mutter ja die Managerin der Familie ist. Also man hat da ständig so viele Sachen am Schirm, die man zusammenhält und im Blick behält. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns noch erzählen wirst. Bei euch in der Gaia-Akademie gibt es ja einen einjährigen Lehrgang, der Weg der Königin, Leben und Führen aus der weiblichen Kraft. Und ja, wir haben eh schon besprochen, ich würde dich bitten, im Interview vor allem auch diese Perspektive einzunehmen. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich dich noch fragen, was ist für dich die weibliche Kraft?
Weibliche Kraft, ich mag es einmal zuerst ein bisschen größer sehen auch. Weibliche Kraft haben wir es auch deshalb genannt, weil mir wichtig ist, Frauen zu ermutigen und zu ermächtigen, das zu leben, was zutiefst ihres ist. Also zuerst einmal versuchen, von diesen traditionellen Rollenbildern, die zu hinterfragen und einmal hinzuspüren, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Und das kann für die eine Frau sein, dass sie eigentlich mehr Tempo will, schneller sein will, was vielleicht zu einem traditionellen Rollenbild überhaupt nicht dazu passt. Für eine andere kann es sein, dass sie eigentlich viel mehr Ruhe, viel mehr Entspannung und viel mehr in die Tiefe gehen möchte, was auch dem nicht entspricht, was sie als Rollenbild mitbekommen hat. Also zuerst heißt einmal für mich weiblich, und das gilt für alle Menschen, dem zu folgen, was ja meine Seele will, was mein Sehnen will. Mein Sehnen zeigt mir den Weg, und da mal dran zu bleiben und alle Rollenbilder zu hinterfragen. Das ist einmal das Erste. Und dann habe ich gemerkt, dass es so ein paar Bereiche gibt, die ganz stark ich erfahre, wenn ich mich tief mit meiner weiblichen Kraft verbinde. Weiblich ist hier auch so gemeint, dass es eine Dimension ist, die ja in Männern und Frauen ist. Und es ist auch eine Kraft, die nicht nur mit Sanftheit in Verbindung steht, sondern auch mit Durchsetzung, Umsetzung, was sich eben in so einem Naturjahreszyklus dann wunderbar abdrückt und ausdrückt. Also eigentlich ist weiblich hier synonym mit schöpferischer Kraft auch. Wenn ich jetzt mit meiner schöpferischen Kraft so sehr in Verbindung bin, dann habe ich einfach ein paar Aspekte gefunden, die so entdecke, erfahre, dass sie bei uns Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren, wobei da bin ich noch nicht so weit mit meinen Forschungen, besonders stark zeigen. Und eines davon ist der Rhythmus. Wir Frauen sind mit den natürlichen Rhythmen stärker verbunden als Männer. Ich bleibe jetzt in diesen Stereotypen, um es einmal zu vereinfachen. Über unseren Zyklus, unseren monatlichen Zyklus, sind wir einfach stärker mit den Rhythmen der Erde verbunden. Und meine Erfahrung ist, dass wir Frauen stärker darunter leiden, wenn wir diese Rhythmen nicht leben können. In unserer Gesellschaft, in unserem Mainstream, auch in unserem wirtschaftlichen Umfeld, gibt es ja viel mehr künstliche Zyklen als natürliche. Und meine Erfahrung ist, dass uns Frauen das stärker von unserer ursprünglichen Kraft wegbringt. Drum ist auch mein Fokus jetzt einmal so ganz stark auf den Zyklen. Etwas Zweites, was ich ganz stark so mit weiblicher Kraft verbinde, ist dieses Hören auf die Intuition. Es da auch eine interessante Geschichte gibt, eine Frau, die ich lange Zeit schon begleiten darf, die ein Unternehmen auch führt, also Familienbetrieb, die hat gesagt, seitdem sie gehört hat, dass ein Mann vor 200-300 Leuten gesagt hat, er vertraut auf seine Intuition, seitdem gesteht sie sich das auch mehr zu.
Wow.
Also,
spannend.
Ja, was sich da alles so auch verdreht oder dreht. Also so dieses Hören auf das innere Wissen, auf die Intuition. Wobei das auch differenziert zu betrachten ist, weil unsere Intuition kann überschattet sein von Altlasten, von emotionalen Altlasten, die nicht geklärt sind. Also das ist schon wichtig, da genauer hinzuschauen. Aber da liegt ein großer Schatz. Und ein drittes vielleicht noch, was für uns Frauen so eine Urkraft, Grundkraft ist, ist der Bezug zur Erde. Ich kenne das von meiner Mama, die in sehr klassischen Rollenbildern auch aufgewachsen ist und sich auch eingefügt hat, die eine Riesenfreude hatte immer mit der Gartenarbeit. Und als Jugendliche habe ich das überhaupt nicht verstanden. Aus heutiger Sicht verstehe ich das total gut und ihre ganzen Freundinnen und Nachbarinnen, dieses Gespräch über Gartenarbeit, diese Freude an der, an den Blumen, das ist ihre Möglichkeit noch gewesen, mit der Erde in unmittelbarer Verbindung zu sein. Und das tut uns Frauen einfach ganz besonders gut. Wir kennen das aus indigenen Kulturen, dass die Verbindung zur Erde etwas ganz Grundsätzliches für uns Frauen ist. Die Männer, und ich sage es noch einmal, ich bewege mich jetzt gerade in den klassischen Stereotypen, das darf alles aufgeweicht werden. Für die Männer ist es mehr dieses geistige Prinzip, das sie als Erster anspricht und von dem sie auch ihre Grundkraft bekommen. Ich habe mich mit verschiedenen indigenen Zugängen beschäftigt, verschiedenen Kulturen, und da wird das tendenziell so vermittelt. Ja, und eins mag ich noch sagen als weibliche Kraft, wobei das haben die Männer auch, aber bei uns Frauen ist es, geht es darum, es zurückzuholen. Ich nenne es Schwesternschaft oder nährende Netzwerke. Das ist auch von indigenen Kulturen, wenn man die betrachtet, eine Basis der gegenseitigen Unterstützung, des gegenseitigen Wachstums. Ich brauche zuerst die Erfahrung mit meinem Geschlecht. Das würde dann für diese vielen anderen Geschlechter, die es gibt, ja auch gelten. Ich brauche eine Erfahrung von meinem Geschlecht, eine Stärkung darin, darum auch so schön die Arbeit mit den Führungsfrauen oder in diesem Weg der Königin mit Frauen in einem Kreis zu sein, um einfach mal in dieser ursprünglichen geschlechtlichen Qualität in dieser Homebase gesehen und gestärkt zu werden.
Danke, so viele schöne Aspekte über Weiblichkeit, wow. Du hast ja vorhin schon angesprochen, die 8 Zyklen. Lass uns da bitte einsteigen. Das sind ja 8 Qualitäten der Natur, die innerhalb eines Jahres auf uns wirken oder wirksam sind. Da würde ich dich bitten, dass du uns die näher bringst.
Es ist immer die Frage auch, wo fange ich denn an? Und ich mag jetzt so anfangen, wie wir auch im Gaia-Buch angefangen haben. In der Natur ist es so, dass das Leben mit dem Sterben beginnt. Also wenn der Same in die Erde fällt und seine ersten Wurzeln ausbildet, ja, dann beginnt eigentlich das Leben. Oder ja, wenn eine Eizelle befruchtet wird und sich einnestet im Schoßraum. Also das Leben in der Natur betrachtet beginnt in der Dunkelheit und das wäre so im Vorwinter, das ist Ende Oktober, Anfang November, in dieser Phase, die bis 21. Dezember dann geht. Wir nennen diese Phase Essenz und Rückzug, weil in der Beobachtung der Natur alles sich aufs Wesentliche fokussiert. Die Kräfte steigen nicht mehr nach oben, sondern gehen in die Wurzeln, stärken die Wurzeln, Blätter fallen ab, die Essenz der Bäume wird so sichtbar auch. Und wenn man sich um diese Zeit dann so bewusst auch Bäume betrachtet oder damit verbindet, ich habe das gerade gestern wieder so gemacht, dann ist so ganz eine starke Verbindung von Wurzelkraft und Ausrichtung spürbar, alles andere fällt weg. Die Themen, denen wir diesem Qualitätszeitraum zuordnen, ist eben neben Rückzug und sich auf die Essenz besinnen, das Verwurzeln. Was sind meine Wurzeln? Was nährt mich wirklich, wirklich, wirklich? Das ist aber auch Beschäftigung mit der eigenen Ahnengeschichte, Herkunftsgeschichte. Wir haben da ja auch Anfang November noch dieses Brauchtum, Allerheiligen, aller Seelen. Was habe ich da für einen Bezug? Was habe ich da für eine Stärkung? Was habe ich für eine Gabe, eine Aufgabe? Und als drittes, weil da gibt es ganz viele Aspekte, wie auch noch, wenn ich es jetzt auf Projekt oder Unternehmung beziehe, auch noch das Why, den Purpose zu hinterfragen. Also was ist unsere tiefste Aufgabe, was ist so das Einzigartige auch, was mein Projekt, meine Idee, mein Wirken in die Welt bringt. Das wäre so diese Phase. Ich mag auch noch ergänzen, dass das Gaia-Prinzip, so wie es wir jetzt darstellen, mit dem Sonnenlauf mitgeht. Das heißt, der nächste Schnitt, Wendepunkt, ist ja dann zur Wintersonnenwende. Sozusagen nach diesem Sterben, wo die meiste Dunkelheit wir erleben, der Sonnenlauf ganz langsam, anfangs noch unsichtbar, kaum wahrnehmbar, wieder zunimmt. Wir nennen diese Phase Innehalten. In der Natur scheint gar nichts mehr zu passieren. Einladung zu Stille ist oft ganz schwierig in unserer Zeit. Wir erleben es noch ein bisschen in diesem aufkommenden Kult der Rauhnächte. Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren damit. Und dass wir in den letzten 2 Jahren da zum Thema Rauhnächte passiert, ist ein richtiger Boom. Und es ist vielleicht so eine Rückbesinnung ein Stück auch auf dieses Innehalten, Reflektieren, Ausrichten. Ganz stark diese Regenerationskraft und wir brauchen diese Regeneration nicht als Teil von einem natürlichen Zyklus, sondern es ist die Basis von einem natürlichen Zyklus. Und wir erleben so viel Erschöpfung und das passiert einfach auch deshalb, weil wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht, vergessen haben, dieser Phase wirklich gesellschaftlich einen großen Raum zu geben. Gerade die letzten 200 Jahre, wo die Menschen dann weniger in der Landwirtschaft, mehr in der Industrie zu arbeiten angefangen haben, sind diese Rückzugsräume immer weniger geworden. Ja, was zu einem großen, großen Umbruch führt. Ich versuche jetzt nur so eine Essenz immer wieder so zu nehmen. Genau, wo gelingt es, stille Räume? Und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist. Ich habe es manchmal mit mit meinem Mann, dass wir uns einen stille Tag ausmachen. Und also ganz bewusst in einer sehr liebevollen Verbindung. Und das, ja, ist einfach ganz was Besonderes. Und das, was ich jetzt erzähle für diese Jahreszeit in unserem 365-Tage-Zyklus, gilt auch innerhalb eines Tages. Das heißt, auch innerhalb eines Tages durchlebe ich diese 8 Phasen und Rückzug innehalten, diese Tiefphasen wären zum Beispiel ausreichender, gesunder, erholsamer Schlaf. Und wir wissen aus der Schlafforschung, dass Schlaf eine unserer wichtigsten Heilungsquellen, also eine unserer wichtigsten Medizinen auch ist, wenn wir das wirklich erlauben, rechtzeitig schlafen zu gehen, ein gutes Abendritual zu haben, um auch gut in den Schlaf hineinzukommen, dann können wir diese 5 Schlafrhythmen, die es laut Chronobiologieforschung gibt, gut durchleben und dann fühlen wir uns morgens richtig gut ausgeschlafen. Also das wäre so auf den Tag umgelegt. Und die nächste Phase, Vision und Frühlingsbeginn. Vision ist so Anfang Februar zugeordnet und Wachstumsbeginn ist eben mit Mitte März zu Frühlingsbeginn. Diese Phasen wären dann der Morgen und der Vormittag. Das sind oft die aktivsten Phasen auch. Wobei Vision noch ganz was Spezielles ist, das ist Anfang Februar, da zeigen sich so die ersten Winterblumen, die Sonne spürt man schon, dass es wärmer wird. Aber es ist alles noch sehr fragil. Und das ist so die beste Zeit, das, was kommen will, was in diesem Jahr kommen will, dem Raum zu geben. Wir machen um diese Zeit Visionsarbeit, wird auch unser Weg der Königin-Zyklus ja um diese Zeit starten. Und die Visionsarbeit ist etwas sehr Intuitives. Also auf vielen intuitiven, vertiefenden Wissensebenen versuchen wir dem zu lauschen, was will denn das Leben von mir? Meine Erfahrung ist, dass das oft viel größer ist als das, was ich mir vorstellen oder ausmachen kann. Und die zweite Erfahrung ist, wenn ich dem wirklich lauschen kann und das so in Form gießen kann, dann ist das auch von etwas Größerem getragen. Und das bin nicht ich mit meinen Kolleginnen, ja, die da herumstrampeln, sondern ja, ich habe immer eine größere Verbindung, eine größere Kraft, die mich da auch durchträgt. Und das versuchen wir bei der Visionsarbeit, dem zu lauschen und das dann ganz konkret in eine Form zu gießen, mit der man dann weitergehen kann, eben in den Wachstumsbeginn. Und die Vision ist oft noch so etwas, das ganz zart ist und nur in einem geschützten Raum geteilt werden will. Wir kennen das vielleicht, wenn wir so eine Idee haben, die uns total begeistert. So das innere Feuer der Begeisterung, wenn das so anfacht. Wenn wir das jemanden erzählen, die keinen Bezug haben dazu und die sagen, das ist so ein Blödsinn, dann kann das ganz schnell verschwinden. Also das ist ganz wichtig, das gut zu hüten. Und irgendwann ist der Moment, wo wir das Gefühl haben, und jetzt gehe ich in die Welt raus. Damit habe ich meine Netzwerke gesammelt. Das wäre dann die Phase, die wir Wachstumsbeginn nennen, Anfang Mitte März, 21. 22. März. Wir haben jeder Phase auch eine Leadership-Qualität zugeordnet. Ich nehme jetzt nur eine raus. In dieser Phase wäre das Befähigen. Ich befähige meine Vision, in die Welt zu wachsen. Ich lege die ersten Samen in die Erde. Schau, wie die Rahmenbedingungen jetzt passen, wie meine Arbeitsbedingungen passen, was meine Energiequellen und was meine Energieräuber sind. Und so schaue ich ja auf einen guten Boden, dass meine Vision, mein Same gut wachsen kann. Und wenn ich mit Kolleginnen in einem Team arbeite, ist das eine Phase, wo ich Befähigen einbringe, wo ich Räume schaffe, um Wachstum zu ermöglichen. Das zieht sich weiter. Ende April, Anfang Mai ist so die nächste Phase im Sonnenlauf, wo eine Veränderung spürbar ist. Wir nennen das Wachstumshöhepunkt oder Flow. Das geht bis zur Sommersonnenwende, 21. Juni. Und das ist die Phase, wo nach diesem Aussehen das, was aufblüht, was sich entfaltet, ja, optimale Umsetzungsbedingungen braucht und kriegt. Das, also hier wird wirklich die ganze Energie rein investiert, die Netzwerke werden noch einmal geprüft, es wird das, was also Prototyping gemacht und Feedback eingeholt, um das weiterzuentwickeln. Also das ist wirklich so diese Aufblühphase, die wir auch in der Natur erleben und eine ganz wichtige Umsetzungszeit. Und dann mit der Sommersonnenwende, 21. Juni, beginnt ja dann der Sonnenlauf, der bis um diese Zeit seinen Höhepunkt einnimmt, die ja, Sonnenstunden wieder weniger zu werden. Eigentlich noch vor unserem klassischen Sommergefühl, Sommerfeeling. Und das ist ganz wichtig, um ja nicht zu verbrennen sozusagen. Also die Sonne bricht ihre Wachstumskraft. Das Höhenwachstum ist um diese Zeit dann bei den meisten Pflanzen abgeschlossen. Das heißt, in der Natur gibt's das nicht, immer höher, schneller, weiter, sondern es gibt sowas wie ein optimales Wachstum. Und um diese Zeit, die Phase nennen wir dann Reifen, beginnt das Ausreifen. Aus den Blüten werden Früchte, das Höhenwachstum ist eher ein Stabilisieren in die Breite. Das heißt, das, was angesetzt ist, wird gut gepflegt. Das, was ausreifen will, wird gut gepflegt, weil sonst auch die Spannung zu groß wird. Also das gut halten zu können und auch zu wissen, auch wenn ich am Gras ziehe, wächst es nicht schneller. Also es ist auch so eine Phase, wo ich mich dann immer wieder prüfe, wenn ich da zum Beispiel da so im Juni bin oder im Juli bin und merke irgendwie, es geht nichts Gescheites weiter, dann reflektiere ich mit dieser Zeitqualität auch. Und es war wirklich, kann mich an eine konkrete Situation erinnern, wie wir damals ein großes Gebäude mieten wollten und es ist einfach nichts weitergegangen. Und habe ich in meiner Phase, in meinem Buch nachgelesen, okay, es geht darum, die Netzwerke zu pflegen, zu schauen, ja, was ist denn da sonst noch im Feld? Wir haben dann angefangen, mit den Nachbarn zu reden, die kennenzulernen. Und es war tatsächlich so, dass wir da so einen wichtigen Impuls bekamen von den Nachbarn, dass das Projekt dann wirklich mit Anfang August, wo die nächste Phase beginnt, ganz anders weitergegangen ist.
Ja, danke, dass du da so Beispiele aus dem Alltag oder aus deinem Erleben bringst. Ich finde die Analogie so schön, dass in der Natur, dass es dieses Prinzip von höher, schneller, weiter nicht gibt und dass es einen optimalen Zeitpunkt gibt, wo es dann nur mehr Zeit ist zu reifen und das zu stabilisieren, oder so?
Ja, und das ist das Prinzip der Regeneration. Also wir haben in drei Grundprinzipien, also dem Atemrhythmus entnommen, es braucht ein Einatmen, dann kommt das Ausatmen, das ist sowas wie Integrieren und dann gibt es ja eine dritte Phase beim Atmen, da passiert gar nichts, das ist Regeneration. Und in unserer Gesellschaft, persönlich, wirtschaftlich, sind wir total gefordert, diesen Regenerationsräume einfach viel größer werden zu lassen, uns ganz, ganz grundsätzlich neu aufzustellen, weil, und da können wir so viel von der Natur lernen, weil nämlich, wenn wir regenerativ leben und dieser Rhythmus gibt da wie so eine Brücke dazu, dann haben wir am Ende des Tages nicht nur gut gewirtschaftet, persönlich, darüber hinaus, sondern es ist mehr geworden. Also ein regenerativer Zyklus heißt immer, am Ende ist mehr da als am Anfang. Und zwar auf allen Ebenen. Und drum ist das so ein Schatz, die Natur zu beobachten, wenn wir einmal Flächen brach liegen lassen oder wenn Häuser verfallen, ja, die Natur hat so einen starken Wachstumsimpuls, die wird das innerhalb kürzester Zeit sich wieder zurückholen. Also da ist, ja, auch wenn wir Bäume, Büsche zurückschneiden, in unseren Zellen ist dieses sich in die optimale Größe entfalten angelegt. Also wenn uns gelingt, auf das zu lauschen, brauchen wir gar nicht so viel tun, sondern es ist eh von Grund auf, das Leben selber ist so angelegt, dass es sich entfalten will. Und mit dem mitgehen zu können, ja, wir hätten wahrscheinlich viel weniger Dinge, die uns das Leben jetzt eh schwer machen.
Ja, ich bin gespannt, was du nur erzählst, wie man diese Regenerationsphasen auch unternehmerisch einbauen kann, weil gerade da wird es wahrscheinlich für viele dann schwierig, das wirklich zu leben, dieses Prinzip. Aber du hast es so schön erklärt mit dem Vergleich mit der Natur. Und wenn das im Alltag schon eingebaut ist, dass man dann in die optimale Größe wächst und dann auch wächst, ohne sich zu überanstrengen.
Ja. Wir wissen ja auch, wenn wir erschöpft sind oder wenn wir Stress haben, sind wir weniger kreativ. Es blockieren ja Gehirnareale. Und wenn wir weniger kreativ sind, dann ja, werden wir weniger in Verbundenheit wirken und es werden halt eher kurzfristigere Dinge rauskommen, die schon manchmal ihren Platz auch haben können. Aber es als Grundkraft zu haben, ist halt einfach nicht organisch. Und wenn du sagst Beispiel, dann würde ich gerne jetzt, nämlich in der nächsten Phase, Anfang August, haben wir so die Phase, die wir Ernteschnitt nennen. Und irgendwann, ja, ist das Projekt reif oder auch nicht reif. Aber es wird in diesem Zyklus nicht mehr reifer werden. Und das finde ich auch eine sehr, ja, schöne Ergänzung zu unserer bisherigen Kultur, auch Unternehmenskultur, sich erstens das einzugestehen. Und wir kennen das gut aus unserer eigenen Arbeit in der Gaia-Akademie. Es gibt einfach Dinge, die sind nicht reif geworden in diesem Zyklus. Das, was reif geworden ist, ist wichtig anzuerkennen, zu feiern, gut zu stabilisieren für den nächsten Zyklus. Und das, was nicht reif geworden ist, ist auch wichtig anzuerkennen. Weil da ist nämlich ganz viel Energie reingeflossen. In der Natur ist es so, dass es gut ist, das Feld, auch wenn es jetzt vom Hagel zerstört wurde, zum Beispiel, auch abzuernten. Ich brauche ja diesen Platz dann wieder, dass im nächsten Zyklus wieder etwas wachsen kann. Würde ich das stehen lassen, steht es mir nicht zur Verfügung. Persönlich und beruflich tun wir aber oft so, dass wir meinen, na, das wird schon noch. Wir haben es oft ganz schwierig, Dinge wirklich anzuerkennen. Das ist gescheitert. Und oft rennen wir mit einem Rucksack von unerledigten Dingen herum und wir eigentlich, wenn wir genau hinschauen, wissen, das wird nichts mehr. Und da diesen Mut zu haben, anzuerkennen, ja, was ist reingeflossen, was mag ich würdigen, was sind auch die Learnings daraus und das mitzunehmen und das Projekt aber abzuschließen. Also wie gelingt es, eine Fehlerkultur, gescheiterte Geschichten auch unter Kolleginnen, Teams, in Unternehmen, in Organisationen, denen wirklich Raum zu geben? Ich habe gerade neulich auf LinkedIn auch eine Frau wieder ihr Posting gelesen. Es war sogar in einem anderen Leadership-Training, die auch sagt, ich lese laute Erfolgsgeschichten. Da habe ich schon langsam das Gefühl, ich kriege nichts auf die Reihe. Also auch diesen Aspekt gibt's. Und sich zusammenzusetzen und, ja, die nennt das Fuck-up-Nights, zu machen, ist einfach das einmal zu thematisieren, was gescheitert ist, auch die Trauer darüber zuzulassen, aber halt auch, ja, was nehmen wir denn mit? Und es ist immer etwas, was wir mitnehmen, so wie wir die faulen oder die schrumpeligen Äpfel vom Baum nehmen, weil sie nicht reif geworden sind und auf den Kompost geben, es wird Dünger draus. Und das einzuweben ist erstens eine ganz große Entlastung, es macht das Feld frei. Es stärkt und verbindet und ich habe gemerkt, wenn wir Projekte so abschließen, dann stärken wir die Verbindung untereinander auch, weil es wird einfach wertgeschätzt, was jede und jeder eingebracht hat. Tut man das nicht, bleiben oft so Schuldgefühle auch hängen. Ich kenne es von einer Kollegin, von einigen Kolleginnen, die machen dann wirklich so kleine Rituale auch, Zettel schreiben, dem Feuer übergeben. Also Projekte wirklich gut abzuschließen, halte ich für ganz, ganz, ganz zentral. Und ein letztes vielleicht auch noch ganz praktisch wäre dann so ein Erntedank, Herbstbeginn, ist dann so um den 23. September. Es ist so die Kraft der Wertschätzung. Wie kann ich eine Wertschätzungskultur selber leben, mir selber gegenüber? Kann ich meine Erfolge, die innerhalb eines Tages auch passieren oder innerhalb eines Projektes, kann ich die wirklich feiern? Kann ich mir Raum und Zeit nehmen dafür? Das macht einen Riesenunterschied. Und wir wissen, dass dieses Wertschätzen, dieses Feiern von ja, dem, was gelungen ist oder auch nicht, bewusste Feiern, das braucht oft nicht viel. Manchmal ist nur ein Glaschen Sekt und ein paar Brötchen, dass das einer der wichtigsten Motivationsfaktoren ist. Weil das Geld muss sowieso passen. Aber gerade bei jungen Talenten habe ich immer wieder gelesen, die verlassen auch deshalb das Unternehmen, weil sie zu wenig Wertschätzung erfahren. Und das passiert zum Beispiel auch, wenn öffentlich über ein Projekt berichtet wird und dann steht vielleicht der CEO oder der Chef oder die Chefin vorne und die das Projekt gemacht haben, fallen runter oder die Namen werden falsch geschrieben. Also das, ja, die Leute gehen. Also das ist etwas, was ja einfach dazugehört für einen natürlichen Rhythmus. Dann habe ich noch ein schönes Beispiel von einer Frau, die ich schon ganz lang begleiten darf, die ein Hotel leitet. Die sagt, ja, bei uns, es sind über 40 Leute, Wertschätzungskultur, also sie gibt ganz viel, aber innerhalb des Teams, da wird eher geschaut, was nicht gepasst hat. Also eher darauf hingewiesen, mach das besser, das hast du falsch gemacht. Und die hat eingeführt, dass die Lehrlinge, die das nämlich ganz besonders stark trifft, denen wird immer gesagt, was sie anders machen sollen, dass die in die Mitte geholt werden und die Leute, die anderen sitzen rundherum und sagen denen einmal nur, was sie an ihnen wertschätzen. Sie sagt, das war kaum möglich. Sie hat das richtig halten müssen, weil die Altvorderen gewohnt sind zu sagen, es ist schon gelungen zu sagen, das und das hast du gut gemacht, aber. Und das wirklich zu halten, also da ist sie am Üben und am Trainieren, das war das eine. Und das zweite war, dass die Lehrlinge ganz viele zum Weinen angefangen haben, weil sie das nicht gekannt haben.
Aus Rührung haben sie dann geweint über die, weil sie das den Zuspruch haben.
Und weißt du, Ursula, jetzt denke ich mir, oder jetzt wissen wir, so ein Danke ist doch so was Einfaches. Es kostet nichts. Es gehört zu unseren größten Motivationen und es ist so unterrepräsentiert.
Na, danke für die schönen Impulse. Das ist echt großartig, das zu hören und den Zusammenhang mit der Natur auch zu verbinden. Das heißt, wir sind jetzt in der Erntezeit angelangt. Jetzt sind wir bei der zweiten Sonnenwende. Ja, das ist die Tag-Nacht-Gleiche, richtig, ja. Ist da auch wieder ein Zeitpunkt, wo man dann auch innehält und quasi auf das fruchtbare Jahr zurückschaut? Oder was ist da die?
Genau, das ist ein weiterer Aspekt, den wir in diesem Tag- und Nachtgleiche, in diese Balancezeit, die wir auch zu Frühlingsbeginn haben, hineinlegen, ist eben das Bilanzziehen. Also so, was ist gut gelungen, diese eine Seite und die zweite Seite, was ist nicht so gut gelungen oder die Frage zu stellen, was geht mit in den nächsten Zyklus, so wie das mit der Ernte ja ist, ich sammle, ich koche ein, ja, um den Winter und den nächsten Zyklus gut anfangen zu können. Und was nehme ich auch nicht mit? Was gebe ich zurück wieder in den großen Kreislauf? Und ich mache das immer wieder mit, also hauptsächlich eben auch mit den Frauen. Ich erinnere mich noch an eine, die auch angefangen hat, diese zwei Spalten zu machen. Und nach einer halben Stunde kam sie ganz überrascht dann wieder zurück und sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass so viel gelingt und dass ich so viel mitnehme und so viel Schätze haben. Wir haben oft den Fokus so stark auf dem, was ja nicht gelingt, dass das einfach eine totale Unterstützung ist. Und generell ist es ja so, dass wir diese Schritte von Standortbestimmung, Rückblick und wie geht's weiter, dass wir die am Übergang von jeder dieser 8 Zeitqualitäten legen. Also auch so ein Weg der Königin, es ist einfach so eine schöne, tiefe Möglichkeit, durch diesen Jahreszyklus zu gehen, beginnt jedes Modul damit, mal zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade in diesem Moment, Gegenwart, dann, was hat sich denn bisher ereignet, welche Erfahrungen waren denn da jetzt prägend in den letzten Wochen, so Vergangenheit, was gehört da noch gesehen, was gehört da gewürdigt, und dann mit diesem Schatz sozusagen zu schauen, und was heißt das jetzt für diese nächste Phase, zum Beispiel, wenn ich von Erntedank jetzt ins Verwurzeln, in die Tiefe gehe, ins Sterben lassen. Ja.
Du hast ja schon ganz am Anfang angesprochen, dass alle 6 Wochen, lebst du das auch so, dass du dann wirklich alle 6 Wochen da für dich reflektierst oder schreibst du das dann nieder? Was hast du da für Ritual?
Das kennen das wahrscheinlich ganz viele Kolleginnen und Hörerinnen und Hörer auch. Das, was wir machen, ist ja immer, oder arbeiten, ist ja immer etwas, was zuerst uns selber total Freude macht und total gut tut. Das heißt, ich habe ja 2 bis 4 Trainings zu jeder Zeitqualität. Also ich kann da so toll eintauchen. Und alleine, wenn ich das vorbereite, wenn ich ein Weg der Königin-Modul vorbereite, bin ich ja schon total in diesem Thema drinnen. Und wenn ich einmal anfange einzutauchen und auch diese Leitfragen mir hole, es geht gar nicht, dass sich das nicht bei mir spiegelt oder weiterführt. Also ich mache das immer, mehrfach sogar. Und meistens ergeben sich ja, und darauf schauen wir auch, so ein nächster eleganter Schritt, der auch geformt wird, meistens als Satz. Und ja, mein Schreibtisch, genau, wird alle 6 bis 7 Wochen, also so ist der Rhythmus ungefähr, dann mit dieser neuen Kraft bestückt. Also ich mache ganz viel über Reflexion, über Gespräche, übers Zuhören. Und habe am Ende des Tages dann sozusagen immer meinen Kraftsatz auch, den ich auch teile und ins Feld einbringe. Und beim nächsten Mal wird darauf Bezug genommen, zu schauen, was hat sich denn da entwickelt. Und es ist ja so, habe jetzt einen Jahreszyklus gezeigt, aber diese 8 Qualitäten finden innerhalb eines Tages statt, wie wir schon gesagt haben. Und die Einladung ist ja auch, wenn ich ein Projekt habe, zu schauen, sind diese 8 Phasen berücksichtigt? Und das kann sein, dass ein Projekt 3 Monate oder 3 Jahre dauert. Das heißt, es gibt immer wieder unterschiedliche Projekte, die unterschiedliche Rhythmen haben. Wenn ich auf mein persönliches Leben schaue, bin ich in einer anderen Phase jetzt von meinem Lebensalter her, zum Beispiel, als bei einem Projekt, wo ich jetzt ganz neu anfange. Oder ich kann das auf Liebesbeziehung umlegen auch. Wo sind wir denn da gerade, so in welcher Phase? Und wichtiger als da jetzt genau mit dem Jahreszyklus mitzugehen, was für manche oft auch eine Herausforderung bildet, wäre zu schauen, dass diese 8 Qualitäten Berücksichtigung finden.
Also das ist wichtiger, dass Projekte in sich diese 8 Zyklen haben, als dass man jetzt versucht, diese Zyklen in Einklang mit der Jahreszeit zum Beispiel zu bringen.
Ja, es lässt sich nämlich Zweiteres dann eh nicht mehr vermeiden, weil ich, wenn ich einmal anfange, mich mit einem natürlichen Zyklus wirklich vertiefend zu beschäftigen, dann wachse ich fast automatisch in diese anderen natürlichen Zyklen hinein. Also es ist wie ein kleiner Trick auch. Ich fange dann einfach auch an zu beobachten, wie ist denn die Natur draußen jetzt, und nehme bei meinen Spaziergängen halt einfach dann diesen Aspekt halt auch mit, wie fühlt sich das an, über die Wurzeln zu gehen? Wie sehe ich im Jänner, Februar, sehe ich schon die ersten Knospen keimen? Wie verhalten sich denn die Knospen? Die sehe ich dann oft schon so, wie sie so in den Saft kommen. Und das dann umzulegen auf meine eigene Entwicklung, auf die persönliche, auf die berufliche, das gibt so ganz eine starke Sicherheit und eine Orientierung. Und manchmal, das höre ich ganz oft auch, so eine Entspannung, weil wir vom Geist her ja dann vielleicht schon viel weiter sein wollen. Aber vielleicht ist in meinem Projekt jetzt die Visionsphase dran. Und es geht darum, noch einmal wirklich genau hinzulauschen, was will das Leben von mir? Was will denn da kommen? Für was bin ich denn wirklich, wirklich, wirklich hier? Wo kann ich meine Talente wirklich einsetzen, das nochmal tiefer zu prüfen als ganz schnell einem anderen Ruf, der vielleicht auch ganz interessant klingt, aber mich in der Tiefe nicht erfüllt, zu folgen.
Ich wollte jetzt auch gerade in diese Richtung weitergehen. Schön, dass du das aufgreifst. Du hast vorhin drüber gesprochen, eben, dass man diese Wurzeln, dass es da oft in unserer Gesellschaft fehlt und das, was uns nährt und dass man wirklich die Aufgabe findet, was ist meine, was ist wirklich das, was ich in die Welt bringen kann und wo ich in meiner Kraft bin. Was erlebst du da heute und was rätst du Frauen, die merken, sie sind da nicht glücklich an der Stelle, wo sie jetzt sind?
Sehr schöne Frage, Ursula. Der erste Schritt ist Standardbestimmung, also anerkennen und wahrnehmen. Wenn es mir gelingt, wirklich wahrzunehmen, wie es mir wirklich, wirklich geht mit der Situation, mit der beruflichen Situation, mit den Beziehungen, mit der Projektaufgabe. Wenn ich mir erlaube, mich wirklich mal da, vielleicht reicht sogar eine halbe Stunde, sich in der Natur aufzuhalten, wäre sehr unterstützend auch noch, mal wirklich ganz ehrlich zu sich zu sein und hinzuspüren, auch wie fühlt sich denn das an, wenn ich mit diesen Kollegen, Kolleginnen zusammen bin. Wenn ich mir vorstelle, ich soll, wenn ich dann heimkomme, an dieser und dieser Sache weiterarbeiten. Ist da wirklich eine Freude und dieser Funken, der zieht, diese Sehnen, ja, da will ich mich einbringen. Oder merke ich, dass mich das eigentlich erschöpft, langweilt, es mich überfordert, es mich unterfordert, ich mich nicht gesehen fühle. Und wenn ich das erlaube, mir das anzuerkennen, wie es jetzt wirklich, wirklich ist. Wenn die Freude ist, dann zieht es mich da sowieso hin. Ja? Und Freudefolgen ist eins unserer wichtigsten Parameter. Wir haben da noch vier so Grundsäulen und eins ist der Freudefolgen. Dann ist die Frage schon beantwortet. Wenn etwas anderes da ist, dann ist die Einladung einfach, die Gefühle dazu mal wahrzunehmen. So. Und das, alleine das, und da zu lauschen, wie fühlt sich denn das an, dem Raum zu geben, das durchzuatmen, das kann oft schon eine Klarheit bringen. Wenn es mir gelingt und wenn ich mir erlauben kann, diese Traurigkeit wahrzunehmen, das wäre nämlich so dieser Tiefpunkt, dieser Wendepunkt auch, dieser Rückzug, dieses Innehalten, ja, das wäre diese Phase dann auch, da ist ja auch ein Wendepunkt drinnen. Dann kann sein, dass plötzlich ganz klar ist, ich weiß, was ich nicht mehr will. Ich weiß vielleicht noch nicht, was ich Neues will, aber ich weiß, was ich nicht mehr will. Und wenn mir das gelingt, das wahrzunehmen als Gefühl, dann werden sich auch Schritte zeigen. Das ist so etwas, mit dem ich gehe. Und wenn ich merke, die Schritte zeigen sich nicht oder es gibt so viele Verhinderer, die in mir da Stopp schreien, nein, das machst du auf gar keinen Fall, das ist ein absoluter Blödsinn. Und ich spüre aber innen drinnen, ich habe recht, dann hole ich mir Unterstützung. Wir sind sehr in diesem Feld auch, das geht ja schon in die, kann in die Tiefe gehen, es muss nicht, kann aber, wenn man erlaubt, kann es in die Tiefe gehen. Wir sind da sehr traumasensibel unterwegs auch.
Was bedeutet das?
Ja, und sind da sehr sensibel, wenn es Widerstände gibt, nicht diese Tipps zu geben, so und jetzt zick dich gescheit an und einfach einmal durch, sondern diese Widerstände ernst zu nehmen. Weil die eine Botschaft haben, die eine Aussage haben. Und wenn ich spüre, ich kann diesen Job nicht verlassen, auch wenn es mich noch so runterzieht, ich kann nicht, dann ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da und ich brauche Ressourcen an die Hand, um diesen nächsten Schritt zu machen. Und diese Empfehlungen von außen, siehst du, ey, wie schlecht es da geht, jetzt kündigt endlich einmal, ja, oder jetzt renn die einfach einmal. Das kann eher, ja, ich kenne es von mir, dass wir solche Bindungsängste haben, weil so frühkindlich das halt nicht versorgt wurde, dass wir lieber in Situationen bleiben, die extrem schwierig und auch zerstörerisch sind für uns, als uns davon zu trennen, weil die kennen wir zumindest. Und da braucht es andere Unterstützung dann dafür, als zu sagen, und jetzt, ja, mach jetzt mal einen richtigen Schnitt. Da braucht es wirklich ein liebevolles Eingebettetsein in eine Gemeinschaft, die einen wirklich, wirklich hält und trägt. Also das wäre so eins. Oder halt eine Begleitung, die einen traumasensiblen Hintergrund hat und das wirklich ernst nimmt.
Danke. Das ja, resoniert total mit meiner Erfahrung auch, dass es wirklich der richtige Zeitpunkt sein muss und dass man von außen die Ratschläge, also das ist auch nicht angebracht oft, wenn der Impuls nicht wirklich von innen rauskommt und man bereit ist für den nächsten Schritt, dann sind solche Ratschläge ja nicht so hilfreich. Ja.
Jetzt noch ein persönliches Beispiel dazu aus meiner Erfahrung. Magst du das noch hören?
Gern.
Ich habe mich seit 1998 bewusst mit diesem Jahreszyklus beschäftigt und bin diese Phasen alle durchgegangen, immer auf der persönlichen Ebene. Damals war das mit beruflich noch nicht so wichtig und auch noch nicht im Feld. Das habe ich bis 2008 gemacht, also ich mache es heute noch, aber das war so dieser Zeitraum, den ich, also 10 Jahre, den ich jetzt be kurz betrachten mag. Und ich war ab 2000, ja auch war angestellt und so, und habe ab 2004, ab 2005 gemerkt, na, der Job erfüllt mich nicht. Habe dann nebenbei schon meine Seminare gemacht und war immer auch eingeschränkt, weil ich hatte meinen Job und hatte ja dann nur gewisse Zeit. Ich habe auch die 3 Kinder gehabt, wo ich mich mit meinem, ja, wofür ich gebrannt habe, wo so das innere Feuer so geglüht hat, wo ich mich mit dem beschäftigen kann. Und es war aber immer klar, immer wenn ich gedacht habe, naja, dann kündige ich, es war klar, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht kündigen. Ich fürchte mich, ich habe keine finanziellen Ressourcen. Ich kann nicht, geht nicht. Das hat 4 Jahre gedauert, wo ich mich mehrmals in diesen Jahren immer die Frage gestellt habe, ja, was wäre mit kündigen, kündigen. Ich habe dann alle möglichen Tricks ja dann schon angewandt und auch bekommen, Sonderurlaube und so. Und dann war, das war 2008, wieder das Gespräch mit dem Geschäftsführer und ich habe gewusst, dieses Jahr kann ich nicht um Sonderurlaub anfragen, weil es hat einmal schon 2 Jahre genehmigt, also drittes Jahr geht das nicht. Und dann habe ich mich selber beobachtet, wie er eben gesagt, na, das geht nicht mit Sonderurlaub, musst wieder mehr da sein. Ich gesagt habe, na ja, dann werde ich kündigen. Und ich habe erstmals gemerkt, die Angst ist nicht mehr da. Ich hatte noch immer keine finanziellen Ressourcen und genau, es war nichts anderes im Außen da als zu dem Moment und es war plötzlich reif. Ich hatte ja eine Sonderposition da, ich hatte wirklich einen tollen Angestelltenjob. Mein Chef ist von den Socken gewesen, der gesagt, bist wahnsinnig, das ist so ein super Job, das müsst ihr jetzt kündigen. Und ich dachte, okay, dann schlafe ich halt noch einmal drüber, wenn das so komisch ist. Und drüber geschlafen, nichts. Es war so eine Sicherheit in mir. Ich gehe jetzt. Das hat das, die meisten in meinem Umfeld haben das nicht verstanden. Ich bin dann auch nach Wien gegangen. Ich war mir so sicher mit meinem Projekt, das ist jetzt reif, das ist jetzt Zeit, das zu entfalten. Bin ich nach Wien gegangen, ich habe auch praktisch, bin vom Land in die Stadt gezogen und hatte dann eine richtige Krise. Bin krank geworden, die Projekte, die so super ausgeschaut haben, sind alle nichts geworden. Ich bin wirklich in eine große Krise gefallen und ich bin sie durchgestanden. Ich konnte sie durchstehen, weil dieser Zeitpunkt reif war. Hätte ich ein Jahr vorher mich gezwungen zu kündigen, wäre ich total umgefallen wieder. Das wäre sie nie ausgegangen. Das heißt, es gibt einen Moment, da sind die Rahmenbedingungen, die inneren Ressourcen einfach reif, diesen Schritt zu machen. Und das spüre ich. Und dem zu vertrauen, bringt mich auch dann durch folgende Krisen. Und darum habe ich auch so einen Respekt vor allen Frauen. Ich erlebe das ja viel im Umfeld, wo ich so viel habe, na, das passt eigentlich nicht, aber sie will nicht gehen. Ja, dann ist der Zeitpunkt noch nicht richtig. Bitte achte auf deinen Zeitpunkt, dann ist es richtig. Schau, dass du ja deine persönlichen Ressourcen optimierst, die mit so einem Jahreszyklus, Jahrestraining wunderbar optimierbar sind. Und dann folge deinem Inneren, deiner inneren Klarheit.
Danke. Das war jetzt ein schöner runder Abschluss von dem Jahreskreis auch und mit deinem persönlichen Beispiel. Danke fürs Erzählen.
Danke fürs Fragen und Zuhören.
Veronika, abschließend, du arbeitest ja ganz viel mit Frauen. Was spürst du, was heute gebraucht wird und was möchtest du uns und allen, die zuhören, mitgeben, was aus deiner Erfahrung wichtig ist und was uns hilft?
Ja, schöne, sehr große Frage. Ich habe jetzt gerade das Bild von mir von diesem vielfältigen, unendlich vielfältigen Blumenstrauß, den wir Frauen, den wir Menschen oder der wir Frauen auch sind. Und eins ist vielleicht, ganz ehrlich zu sein, auf das innere Sehnen zu lauschen. Auch wenn mich das irritiert, verunsichert. Wir brauchen das so sehr, diese innere Kraft von, dieses innere Leuchten, ja, von jeder Person, auf das innere Sehnen zu lauschen und sich nährende Netzwerke, Gemeinschaften zu suchen, unter Anführungszeichen, oder zu schauen, welche nährenden Gemeinschaften gibt es denn da schon in meinem Umfeld? Wir bieten ja mehrere an, so ganz niederschwellige, alle 6 Wochen für 1,5 Stunden online, ganz ein nährender, liebevoller, achtsamer Raum zum Austauschen oder dieses Jahrestraining eben. Aber das ist meine Erfahrung in den letzten Jahren. Ohne diese nährenden Gemeinschaften werden wir durch diese Krisen nicht kommen. Also die braucht's. Und das ist ein bisschen mehr als die beste Freundin. Also das sind wirklich mindestens 2, 3 weitere Personen. Kann eben auch so eine Organisation sein oder so ein Jahrestraining sein. Genau, auf das eigene Sehnen wirklich zu lauschen, es nicht mehr alleine tun zu müssen, zu wollen, sondern ja, diese Schwesternschaften zu finden und zu bilden. Und ich kenne das gerade aus Leadership-Trainings, dass sich da alleine schon die Frauen wirklich auch schwer tun. Wir sind so anders sozialisiert. Und vielleicht das Dritte, das Geschenk der Natur wahrzunehmen, die Schönheit der Natur wahrzunehmen. Ja, nicht nur so als Möglichkeit, ja, da durchzujoggen, das ist auch super, sondern mal innezuhalten und die Schönheit einer Knospe, wie sie sich über das Jahr verändert, wahrzunehmen oder mal einen Baumstamm zu berühren. Die Schönheit der Natur und die Kraft der Natur wahrzunehmen. Die 3 Sachen.
Vielen Dank. Veronika, magst du nur erzählen, da startet jetzt der Weg der Königin, Leben und Führen aus der weiblichen Kraft. Magst du da noch kurz berichten, wie das ist, was es da gibt und auch wie man sie mit euch verbinden kann?
Ja, das ist ein Lerngang, den wir 2014 entwickelt haben, anfangs für Frauen und Männer, nachdem nur Frauen resoniert haben, jetzt eben für Frauen. Es ist eine kleine Gruppe, also 6 bis 8 Personen. Das ist uns sehr wichtig, weil wir sehr individuell mit deiner Fragestellung, mit deinem Projekt durch dieses Jahr gehen wollen. Das heißt, entweder du hast schon ein Projekt oder du lauscht tiefer hin auf das, was will denn das Leben von dir wirklich, wirklich. Darum startet es ja auch mit dem Visionsworkshop, um zu schauen, was ist denn da so, ja, deine große Gabe, dein großer Purpose, den du in die Welt bringen kannst. Und das ist sozusagen der Funke, der dich dann durch das ganze Jahr führt. Und da bekommt dann jede Teilnehmende zu jeder Zeitqualität auch Tools und Methoden an die Hand, wie du das selber für dich in deinem Alltag auf der persönlichen und auf der beruflichen Seite integrieren kannst. Ja, ich glaube, ein paar Beispiele habe ich ja schon gebracht dazu. Um das so zu trainieren, auch das in Verbindung mit der Natur, mit den natürlichen Rhythmen und die Kraft dessen halt auch damit einzuweben. Weil neben diesen Tools und Methoden ist eine unserer Methoden eben auch, zu jedem Modul am Anfang des Moduls auf die Zeitqualität hinzulauschen. Also auch wenn wir uns online treffen, ist da eine Stunde am Vormittag, wo nach einer gemeinsamen Einstimmung jede Frau bei sich rausgeht. Wir haben Frauen aus der Stadt, die gehen dann auf ihren Balkon oder es würde auch mit Zimmerpflanzen gehen, aber irgendein Stadtgarten ist immer in der Nähe. Und einfach mit bestimmten Fragen auf die Zeitqualität zu lauschen, was zeigt denn die Natur zu dieser Zeitqualität? Und mit dem dann weiterzugehen, was heißt das für meine persönliche, für meine berufliche Entwicklung? Und wie gesagt, mit konkreten Tools, Methoden, die wir dann mal nachmittags anwenden, trainieren, anwenden. und mit Aufgaben, die jede Person sich dann selber mitnimmt, also die jeder anderen Alltag, dann ja in diesen Alltag zu gehen und sich in 6, 7, 8 Wochen dann wieder zu treffen. Und dazwischen gibt's den Austausch auch in Duos, um das Gelernte oder das, was schwierig ist, was nicht funktioniert, einfach auch so 1:1 austauschen zu können. Wir bauen auch rituelle Aspekte ein, die auch im Unternehmensalltag in Projekten umgesetzt werden können. Wir haben da ganz viel Erfahrung und ja, sind auch als Team jetzt sehr fein aufgestellt. Ich darf als Quelle das mit begleiten, mit der Barbara Eberhardt, die so einen jungen, frischen Geist mit hineinbringt, und mit der Helene Sageda, die Personal- und Organisationsentwicklerin ist, die Erfahrung hat mit Firmen, wo sie Personalleiterin von 500 MitarbeiterInnen war. Genau, also da sind wir sehr, ja, sehr breit und sehr vielfältig und versuchen, und das gelingt auch wirklich fein, jede Frau in ihrem eigenen in diesem Jahr zu ermächtigen.
Das klingt wunderbar. Wir werden da die Website in den Shownotes noch verlinken. Und ja, ich möchte dir sehr herzlich danken für deine Zeit, für das Teilen von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen und dass du uns das Gaia-Prinzip näher gebracht hast.
Ja, fühlt sich sehr schön an, da so, ja, mit zusammen zu verweben. Danke, danke, danke.
Danke dir.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jadeflower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.